Morgens wird die Hintertür meiner Zelle, die sich zum Hof öffnet, auf und abends wieder abgeschlossen. Der komplett zubetonierte Hof, den Sie hier, ob zum Spott oder aus Unbedachtheit, Garten nennen, ist geringfügig größer als die Zelle und von etwa 8 Meter hohen Mauern umgeben. Diese sind mit Stacheldraht gekrönt. Zudem ist über den gesamten Hof ein Maschendrahtzaun gespannt. Wohl damit wir die Wolken nicht berühren, wie es Musad Kart, der ebenfalls hier eingesperrte Karikaturist, der Cum Hürriyet, einmal so schön formuliert hat. Anders als in den ersten Wochen, in denen kein Sonnenstrahl auf meinen Hof fiel, kann ich die Sonne nun für 2-3 Stunden sehen. Vor kurzem begann ein Spatzenpaar im Hof meines Nachbarn sein Nest zu bauen. Seither erfreue ich mich des Gezwitschers, das diesen trostlosen Flecken aus Beton, Draht und Stahl ein wenig belebt. Und ich staune darüber, wie viel Vogelmist sogar bei mir abfällt. Und ich weiß jetzt, wie unterschätzt so ein Spatzenhirn doch ist. Denn welcher Brutplatz könnte sicherer sein als ein Hochsicherheitsgefängnis?
Ticke Schilder, Cem Özdemir, für ihren großen Einsatz. Der Bundestag hat das Massaker an Armeniern als Völkermord eingestuft. Der Abgeordnete Cem Özdemir kämpfte trotz Drohungen von türkischen Nationalisten dafür. Lieber Cem Özdemir, von Journalist zu Politiker sollte man derlei Worte unterlassen. Unter Fastlandsleuten aber, vom türkischen Hessen zum anatolischen Schwarm, sei es in einer solchen Situation gestattet. Danke, Cem Özdemir. Danke dafür, dass Sie entgegen aller Widerstände der Bundesregierung, des Kanzleramtes wie auch des Auswärtigen Amtes die Resolution des Bundestages vorangetrieben haben. Dafür, dass Sie der Weltöffentlichkeit zeigen, dass nicht alle Türken den Völkermord leugnen oder sich hinter Ausflüchten verstecken. Als ob sich nicht Historiker mit dieser Frage befasst hätten, dass Sie dafür Anfeindungen und Risiken in Kauf nehmen. Ich maße mir nicht an, für irgendjemand anders zu reden als für mich. Aber ich weise die Behauptung von türkischen Politikern, Journalisten und Verbandsfunktionären im Namen von 2,5 Millionen türkeistämmigen Menschen in Deutschland die Resolution zu verurteilen, als anmaßend zurück. Nein, sie sprechen nicht in meinem Namen und umso weniger im Namen vieler anderer. Wir mögen wenige sein, wir stehen nicht am Brandenburger Tor, aber wir sind mehr als eine Handvoll. Viele derer, die sich einer Aufarbeitung des Völkermordes nicht entziehen, gehören selber Minderheiten an, an denen bis in die Gegenwart Unrecht oder gar Gewalt angetan wird. Kurden, Aleviten, Homosexuelle. Manche Aleviten verweisen darauf, dass es am ehesten ihre Vorfahren waren, die den Armeniern halfen. Viele Kurden wissen um die Beteiligung ihrer Vorfahren. Es gibt auch zahlreiche Angehörige der türk-sunnitischen Bevölkerungsmehrheit, die sich der historischen Tatsachen bewusst sind. Die meisten dürften sich links der Mitte verorten. Doch das ist auch keine Garantie. Einige der lautesten Leugner sehen sich ebenfalls als Linke oder Liberale. Wir mögen verschiedener Meinung sein, ob solche Interventionen von außen der innertürkischen Auseinandersetzung dienen oder schaden, so wie die türkischen Armenier und Aramäer darüber uneins sind. Das ist aber etwas anderes als Verdrängung und Verleugnung. Denn der familiengeschichtliche Traditionslinien und der individuellen Verantwortung, nicht Schuld, kann sich niemand entledigen. Wenn ich die Gedenkstätte Yad Vashem besuche, dann tue ich das im Wissen um die Verantwortung, die ich als Bürger der Bundesrepublik Deutschland für die Shoah trage. Aber eines muss ich nicht fürchten, unter den Fotos der Mörder einen Großvater von mir zu erblicken oder in einem Dokument der Vernichtung seine Unterschrift zu entdecken. Ganz anders im armenischen Viertel von Jerusalem, wo großflächige Fotos des Völkermordes hängen. Es ist nur ein Zufall, dass ich ausschließen kann, dass sich meine Verwandten daran bereichert haben, weil das Osmanische Reich jene Landstriche auf dem Balkan, aus denen sie stammten, kurz zuvor verloren hatten. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass Verwandte, die als Soldaten im osmanischen Heer blieben, sich nicht am Völkermord beteiligt haben. Das verbindet mich mit Ihnen, Herr Özdemir, und den übrigen 10 deutsch-türkischen Abgeordneten aus allen Fraktionen dieser Resolution zugestimmt haben. Diese Zahl hätte ich übrigens nicht präsent gehabt, ich habe sie den türkischen Medien entnommen, die diese Politiker als Verräter und sogenannten Türken bezeichnen. Auch Ihnen möchte ich danken, sofern Sie nicht bloß aus Fraktionszwang zugestimmt haben. Eine solche Resolution hätte der Bundestag vor 20, 30 Jahren nicht beschließen können. Und zwar nicht nur wegen der Betonung der deutschen Mitverantwortung, sondern wegen der Anteilnahme an der Türkei. Auch das konnte niemand so gut wie Sie ausdrücken, dass Deutsch-Türken Teil dieser Gesellschaft sind und zugleich Teil der türkischen Gegenwart. Diese Verbundenheit zur Türkei lassen wir uns von keinem anderen verbohrten Schreihals und keinem allglatten Winkeladvokaten nehmen. Es werden wieder Gelegenheiten kommen, Özdemirs Position zu dieser oder jener Frage zu kritisieren. Heute aber ist der Tag, um zu sagen, Teşekkürler, Cem.
Etwas anderes. Mit dem Ausnahmezustand waren in sämtlichen türkischen Gefängnissen alle sportlichen Aktivitäten gestrichen worden. Also nur für Journalisten und ähnliche Schwerverbrecher. Nicht für harmlose Mörder und ehrbare Vergewaltiger. Zum ersten Mal wurde ich in den Innenhof mit dem knasteigenen Sportplatz geführt. Kaum, dass ich die Stahltür zum Sportplatz geöffnet hatte, war ich überwältigt. Die laute Musik des Staatsradios, die aus den Lautsprechern dröhnte, Türkpop natürlich, das satte Grün des Kunstrasens, die Weite, eigentlich nicht größer als das Drittel eines gewöhnlichen Fußballfeldes, aber ich hatte mich daran gewöhnt, alle 4-5 Schritte an eine Mauer zu stoßen, sodass mir dieser Platz riesig vorkam. Noch ganz benommen lief ich ein paar Runden über den Platz, bis ich begriff, woher dieses berauschende Gefühl kam. Es war der Himmel. Ein strahlend blauer Himmel in der Maisonne. Ohne Zaun. Ich legte mich, die Arme und Beine weit ausgestreckt, in die Mitte des Kunstrasens. Mal bildete ich mir ein, Dilek läge neben mir. Mal kam mir das Gedicht des großen Nazim Hikmet in den Sinn, worin er das Gefühl beschrieb, nach ich weiß nicht wie vielen Tagen im Kerker, nach draußen geführt zu werden. Das Staunen darüber, wie blau und unendlich der Himmel doch ist. Die Überwältigung, die Hingabe an diesen Augenblick. Übrigens, die türkische Literatur des 20. Jahrhunderts ist voll mit dem Thema Gefängnis. Das zeigt, wie es früher war. Auch scheiße.
Händeschütteln führt zur Unzucht. Frauen sollten keine Stadtparks und Sportanlagen besuchen. Es ist Sünde, wenn ein unverheiratetes Paar spazieren geht, selbst wenn es sich um Verlobte handelt. In 2 türkischen Städten werden auf Standesämtern Ratgeber verteilt. Der Inhalt: Männer dürfen ihre Frauen schlagen, Frauen haben zu gehorchen. Was sich liest wie ein Verhältniskatalog der saudi-arabischen Religionspolizei oder gar der Dschihadisten-Miliz IS, stammt aus einem Buch mit dem Titel Ehe und Intimsphäre, das in den Standesämtern der Kleinstadt Pamukkale an frisch vermählte Paare verteilt wird. Und die zitierten Stellen sind nicht einmal die krassesten. Weitere Aussagen: Abtreibung ist Kindesmord, Verhütung ist Verschwendung. Frauen sind in Sachen Vernunft und Wissenschaft unvollkommen. Die Frau darf ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes nicht auf die Straße gehen. Wenn du deine Frau züchtigst, wird sie dich noch mehr lieben und noch mehr nach dir verlangen. Und schließlich: In Gegenden mit südlichem Klima können Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren verheiratet werden. Eine Oppositionspolitikerin geht in die Offensive. Diese Aussagen widersprechen der Verfassung und geltendem Recht, sagte die Abgeordnete Fatma Kaplan-Hürriyet von der sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP, die den Fall aufgedeckt hat. Das Buch aus Pamukkale wurde im Zuge eines ähnlichen Vorfalls bekannt, den ebenfalls Kaplan-Hürriyet publik gemacht hatte. Ein Buch mit dem Titel Ehe und Familienleben, das in der westanatolischen Provinzhauptstadt Kütahya in den Standesämtern verteilt wurde. Unter dem rosafarbenen Buchdeckel mit weißem Herz und roter Rose finden sich Aussagen wie diese. Frauen, die sich nicht für ihre Ehemänner schminken und nicht die Autorität ihres Mannes anerkennen, dürfen geschlagen werden. Ein, zwei Schläge sind manchmal wie Medizin, die die Frau daran erinnert, wer der Herr im Hause ist. Zudem sollten Frauen nicht berufstätig sein, denn wenn sie arbeiten gingen, könnten sie im Berufsleben auf Männer stoßen, die attraktiver seien als ihre Ehemänner und sich diesen zuwenden. Auch Polygamie könnte nützlich sein. Bevor sich ein Mann von seiner widerspenstigen Ehefrau scheiden lässt und damit bewirkt, dass diese Frau für einen anderen Mann zur Plage wird, wäre es da nicht besser, wenn er eine zweite Frau heiratet, das Konkurrenzgefühl der Frau weckt und sie dadurch zur Raison bringt? Verfasst wurde dieses Buch von Hassan Kaliskan, einem vormaligen Mitarbeiter des Präsidiums für Religionsangelegenheiten. In den Büchern, die der CHP-Politikerin Kaplan-Hürriyet zufolge seit mindestens 3 Jahren in Kütahya an Brautpaare verteilt werden, findet sich eine Widmung des AKP-Bürgermeisters Kamil Sarak-Oglu. Ich wünsche diesen Kindern, die sich auf den Weg der ewigen Liebe gemacht haben, in dieser und in der anderen Welt Glück. Damit es schon in dieser Welt klappt, weist der Verfasser Empfehlungen wie diese. Wenn der Mann wütend wird, muss die Frau des Hauses sofort schweigen und um Entschuldigung und Gnade bitten. Und sein Rat fürs Bett. Die Frau darf nicht kalt und steif wie eine Leiche, sie muss warm und beweglich sein. Beim sexuellen Verkehr muss auch die Frau Begierde empfinden, denn wenn sie keine Begierde empfindet, werden die so gezeugten Kinder stottern. Allerdings dürfe man beim Sex auch nicht zu viel sprechen, denn auch dies würde dazu führen, dass die Kinder stottern oder gar stumm werden. Darauf habe schon der Prophet aufmerksam gemacht. Nicht alle in der AKP würden so denken, sagt Kaplan-Hürriyet, aber einige in der Regierungspartei würden durchaus Scharia-Bestimmungen fordern, was man zuletzt bei dem nach großen Protesten zurückgezogenen Gesetz zur Amnestie von Vergewaltigern gesehen habe. So manche Aussagen in diesen Büchern sind wortgleich mit dem, was führende Politiker bis zur obersten Staatsspitze von sich geben, meint Kaplan-Hürriyet. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte jüngst kinderlose Frauen als unvollständig bezeichnet. Der mittlerweile in Ungnade gefallene einzige AKP-Spitzenmann Bülent Arinç meint, Frauen dürften in der Öffentlichkeit nicht laut lachen. Ein Satz, der sich genauso in dem Buch aus Pamukkale wiederfindet. Und am Anfang dieses Jahres hatte die Religionsbehörde eine Fatwa gegen Händchen halten erlassen. Kaplan Hürriyet würde sich nicht wundern, wenn aus weiteren Orten ähnliche Ratgeber bekannt würden, und sie sieht einen Zusammenhang zwischen derlei Propaganda und Fällen von Gewalt an Frauen, die in der Türkei in letzter Zeit für große Aufmerksamkeit gesorgt haben.
Die andere Neuerung. Während ich zunächst gar keine Post bekam, wurden mir in den vergangenen Wochen ein paar Sendungen überreicht. Gerade so viele, dass ich nicht länger sagen kann, es herrsche eine totale wie rechtswidrige Briefsperre. Bei mir angekommen sind 2 Postkarten aus London, thanks, eine aus Ludwigsburg, danke, sowie ein Brief des Pressechefs der HDP Istanbul. Spaß. Von Silivrin Nummer 5 nach Silivrin Nummer 9. Mit den Stempeln der Brieflesekommissionen beider Gefängnisse. Und angekommen sind 7 Postkarten meiner Schwiegereltern. Die übrigen Karten mögen zufällig herausgegriffen worden sein. Bei denen meiner Schwiegereltern halte ich dies für ziemlich ausgeschlossen. Ich dachte schon daran, einen Brief an die Brieflesekommission, geiler Job übrigens, zu verfassen, um mich nach den Gründen zu erkundigen, habe dies dann aber wegen zu geringer Aussichten auf eine Antwort wieder verworfen.
Erdogan, der Kalif, der aus der Volksneurose kam. Wie können die ihn immer noch wählen? Das Erfolgsrezept Erdogans lautet Verfolgungswahn, Hybris und Fanatisierung seiner Anhänger. Zugeschnitten auf die Untiefen der türkischen Seele. Die Gizeh-Proteste? Eine Verschwörung von internationaler Finanzlobby und ausländischen Medien. Die Korruptionsermittlungen gegen die AKP-Regierung? Eine Intrige der Gülen-Gemeinde, die von den USA und Israel gelenkt wird. Die kurdische PKK? Eine von Deutschland und Europa gesteuerte Agentur voller armenischer Söldner. Der Islamische Staat? Ein globales Projekt gegen die Türkei und den Islam. So sieht sie aus, die Welt von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und seiner Anhänger. Überall ausländische Kräfte und ihre inländischen Handlanger, die danach trachten, den Aufstieg der Türkei zur Weltmacht zu verhindern. Auch das Lied in der NDR-Sendung Extra 3 ist darum nicht bloß eine Satire, sondern Teil einer globalen Kampagne. Paranoid, natürlich, aber nicht neu. Schon in den 90er Jahren hat der Comiczeichner Muammer Özdemir mit seiner Figur Der kleine Berkay vom Dienst diese Wahnwelt karikiert. Sein Protagonist, ein minderjähriger Geheimagent, sagte so wunderbare Sätze wie: Einerseits hat es kein Geheimdienst schwerer als der türkische. Denn alle anderen haben es mit 2, 3 Feinden zu tun. Wir haben die ganze Welt zum Feind. Andererseits hat es kein Geheimdienst leichter als der türkische, denn er hat nicht die Türken zum Feind. Was hier noch Ironie war, wurde wenig später in Gestalt der Fernsehserie Tal der Wölfe zum größten Erfolg der nationalistischen Popkultur. Entstanden ist diese charakteristische Mischung aus Verfolgungswahn, Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex in der Zerfallsphase des Osmanischen Reiches. 1,5 Jahrhunderte lang versuchten die osmanischen Herrscher, Modernisierung nach europäischem Vorbild einzuführen und gerieten doch nur zum Spielball der imperialen Großmächte. Spätestens mit dem Vertrag von Sèvres, mit dem die Sieger des Ersten Weltkrieges die Aufteilung des Reiches beschlossen, verhärteten sich diese Erfahrungen zu einer veritablen Neurose, dem Sèvres-Syndrom. Also der Annahme, dass fremde Mächte die Türkei vernichten wollen. Doch nie zuvor waren diese kollektiven Gemütsstörungen so eng mit einer einzelnen Person verflochten wie im Falle Erdogan. Seine unbändigen Ehrgeiz, nicht nur als bedeutendster türkischer Politiker mindestens seit Atatürk in die Geschichte einzugehen, sondern auch als Anführer der islamischen Welt oder gleich aller Verdammten dieser Erde. und der Furcht des Parvenus, von Angst zerfressen in seinem Protzpalast, plötzlich alles wieder zu verlieren. Nicht mal Dorfsteher kann er noch werden, hatte die Hürriyet gespottet, nachdem er 1998 zu einem lebenslangen Politikverbot verurteilt worden war. Bis heute wird Erdogan nicht müde, diesen Satz zu zitieren. Und jedes Mal ist ihm nicht nur Genugtuung anzumerken, sondern auch zwei hervorstechende Charaktereigenschaften, die zu Faktoren der türkischen Politik geworden sind. Eitelkeit und Rachsucht. Die aggressive Borniertheit des Staates, die schon frühere Generationen von Intellektuellen, Journalisten und Künstlern zu spüren bekamen, hatte ideologische Gründe. Heute kommt die psychische Disposition des Präsidenten hinzu. Und einiges mehr hat sich geändert. Der Größenwahn kommt nicht nur in Worten zum Vorschein, sondern auch in Taten. Die dritte Bosporusbrücke. Der größte Flughafen der Welt. Die größte Moschee der Welt. Shoppingmalls, Wohnsiedlungen und Straßen. Sie klauen, aber sie arbeiten, sagen die Leute, die mit wenig Überzeugung für Erdogans AKP stimmen. Dieses Macher-Image ist die einfachste aller Antworten auf die Frage, wie man sich im Westen stellt. Wie können die ihn immer noch wählen? Hinzu kommen die Unfähigkeit der Opposition, eine überzeugende Alternative anzubieten, der Wunsch nach Stabilität und Wachstum und ein mafiöses System von Privilegien und Loyalitäten, die bis in die kleinsten Kapillaren der Gesellschaft reicht. Doch das alles allein erklärt nicht die glühende Erdogan-Verehrung. Seine Anhänger lieben ihn, weil er dieselben Deformationen hat wie sie selbst, weil er in Chuck Norris-Manier Gegnern ihre Grenzen aufzeigt, so wie er zuletzt ausländische Diplomaten anblaffte oder beim Weltwirtschaftsgipfel 2009 in Davos den damaligen israelischen Präsidenten Shimon Peres brüskierte. Im Narrativ seiner Fans war das die Geburtsstunde des Weltenführers Erdogan. Ohne diese ideologische Mission ist sein Erfolg nicht zu verstehen. Schon die Putschgeneräle von 1980 wollten zur Bekämpfung der Linken die türkisch-islamische Synthese zur Staatsideologie erheben. Doch was bei ihnen nur taktisches Kalkül war, kommt bei Erdogan aus tiefster Überzeugung. Und er ist nicht nur ideologisch-politischer Führer, er ist zugleich im Großen das, was seine Anhänger im Privaten sind. Ein fürsorglicher Vater, der, wenn nötig, einem unartigen Kind schon mal die Ohren lang zieht, weil er ja nur das Beste will. Patriarchen waren seit Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk, Vater der Türken, mehr oder weniger alle türkischen Regierungschefs. Doch den alten Eliten waren die Massen suspekt. Erdogan hingegen kann gar nicht oft genug betonen, wie viele, 52%, ihn gewählt haben. Deshalb ist für ihn jede Majestätsbeleidigung eine Beleidigung der Nation. Die Demokratie ist nur ein Zug, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind, hatte er zu Beginn seiner Karriere gesagt. Doch vermutlich konnte er sich damals nicht vorstellen, dass er einmal alle Sphären von Staat und Gesellschaft so würde unterwerfen können, dass er keine Wahl mehr zu befürchten braucht. Darum glaubt er selbst daran, wenn er behauptet, die Türkei habe die freieste Presse der Welt. Alle anderen sind Putschisten, Terroristen, Kriminelle. Und darum dürfte er es mit demokratischen Prinzipien vereinbar halten, wenn er dem Verfassungsgericht droht. Gewaltenteilung ist ihm nicht nur fremd, sie widerspricht auch seinem Verständnis von Demokratie. Denn Demokratie ist der Volkswille und der Volkswille ist er selbst, 52%. Das heißt aber nicht, dass er seinen Anhänger bloß zur Akklamation brauchen würde. Seine ständigen Anfeindungen gegen innere und äußere Gegner mögen etwas Wahnhaftes haben, sie dienen aber auch der Mobilisierung. Der Preis, die zunehmende Fanatisierung seiner Anhänger und eine hochgradig polarisierte Gesellschaft, die Erdogan in Wir und Die unterteilt hat. Gläubige stehen gegen die Ungläubigen. Auf Erdogans Massenkundgebungen kann man ein weiteres Geheimnis seines Erfolges entdecken, und zwar in den Gesichtern der Frauen. Wie so vieles erinnert auch diese libidinöse Dimension an Wladimir Putin. Nur kann Erdogan selbst in Inszenierung ohne Auftritte mit schweißbeperltem Oberkörper auskommen. Dafür kullert ihm schon in einer Live-Sendung eine Träne über die Wange. Ein Traummann, stark, fromm, gefühlvoll. Als Patriarch gibt es nichts, wofür er nicht zuständig wäre. Er bestimmt, was seine Untertanen zu trinken haben. Ayran, und wie viele Kinder sie zeugen sollen. Mindestens 3. An wen welches staatliche Grundstück verkauft wird? Natürlich an irgendwelche Parteigänger. Und wer ins Gefängnis soll? John Dündar. Schon heute maßt er sich mehr Kompetenzen an, als ihm in einer rechtsstaatlichen Präsidialrepublik zustehen würden. Doch Erdogan will nicht bloß ein Präsidialsystem, er will ein Neokalifat. Im Jahr 2023, zum 100. Jubiläum der Republik, soll die religiöse Generation, die er erziehen will, herangewachsen und die Transformation der Gesellschaft unumkehrbar geworden sein. Dann kann er die Macht an seinen Sohn übergeben. Vor einiger Zeit erklärte ein AKP-Politiker, da gibt es einen Führer mit dem Talent eines Weltenführers, der alle Eigenschaften Allahs auf sich vereint. Und jüngst gestand ein anderer Abgeordneter, dass seinesgleichen beim Anblick des Staatspräsidenten die dem Propheten Mohammed vorbehaltene Formel, der Segen Allahs sei auf ihm, aufsagen würde. Natürlich treibt auch dieser Personenkult groteske Züge. Vergangene Woche bei Erdogans USA-Reise, als seine Lakaien vor dem Hotel Lastwagen mit Aufschriften wie Truth and Peace equals Erdogan aufstellen ließen. Verfolgungswahn, Größenwahn, Personenkult, Fanatismus, Gleichschaltung. Es sind die Zutaten einer totalitären Diktatur. Und sie schreitet voran.
Aus meiner Redaktion höre ich, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich danach erkundigen, was Sie für mich tun können. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Anteilnahme und bin so frei, Ihnen direkt zu antworten. Zum einen können Sie mir schreiben. Brieflesekommission hin oder her, früher oder später werde ich jede Karte und jeden Brief lesen können.
Türkei-Korrespondent, ich muss das anmachen, ne?
Ja, das ist eine gute Idee.
Türkei-Korrespondent müsste man jetzt sein. Womöglich müsste man den nach dem Gerechtigkeitsmarsch des Oppositionsführers Kemal Kılıçdaroğlu und der Verfassungsabstimmung wohlverdienten Urlaub abbrechen. Aber das wäre es wert. Man dürfte, ja man müsste die Zeitung oder den Sender vollklatschen mit Berichten, Analysen und Kommentaren. Man müsste erläutern, warum es der türkischen Wirtschaft nicht halb so gut geht, wie die teils aufgeblähten, teils erschummelte amtliche Wachstumszahl von 5% vielleicht vermuten lässt. Zugleich müsste man erörtern, welche Maßnahmen, die nun im Raum stehen, sachdienlich sind. Antwort: fast alle, dazu das Thema Kredite. Und welche nicht? Antwort: Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der EU. Denn das ist genau das, was die türkische Staatsführung möchte. Ein Ende der als lästig und zu Recht verlogen empfundenen Verhandlungen, die man aber aus Rücksicht auf internationale Investoren nicht selber herbeiführen will. Natürlich müsste man die Reaktionen der türkischen Seite betrachten, und zwar nicht auf Grundlage der gekürzten englischsprachigen Übersetzungen, die Nachrichtenagenturen wie Anadolu oder Reuters liefern, sondern anhand des vollständigen Originalwortlautes. Man müsste herausarbeiten, dass die Reaktionen viel verhaltener ausfallen als das Nazi-Hitler-Getöse vom Frühjahr. Insbesondere müsste man die Beteuerungen eingehen, dass der Bericht der Zeit über Ermittlungen gegen deutsche Unternehmen nicht stimme und die deutschen Firmen in der Türkei geschützt seien. Nicht übersehen dürfte man dabei die Bemerkung des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Sebece, wonach die Ankündigungen der Bundesregierung nur heiße Luft seien, weil in einer liberalen Wirtschaftsordnung keine Regierung den Unternehmen vorschreiben könne, in welchem Land sie investieren. Genau diese Frage müsste man an die deutsche Wirtschaft weiterreichen. Zum Beispiel könnte man der Konzernzentrale von Bosch nachfragen, warum der für die Türkei zuständige Bosch-Manager just an dem Tag, an dem Gabriel in Berlin vor die Presse trat, erklärte, sein Unternehmen werde an den für dieses Jahr geplanten Investitionen in Höhe von 600 Millionen Euro festhalten und behauptete, in der Türkei sei alles prima, wofür er von den Regierungsmedien gefeiert wurde. Bei dieser Gelegenheit könnte man eruieren, ob die Pressemitteilungen zutreffen, wonach in der türkischen Niederlassung von Bosch 25 Mitarbeiter entlassen worden seien, weil sie sich einer Gewerkschaft angeschlossen hatten. Man könnte die Konzernführung fragen, ob sie unter idealen Investitionsbedingungen die Friedhofsruhe einer Diktatur versteht und ob sie sich nicht wenigstens ein bisschen schämt. Natürlich müsste man die Frage auch an anderen Unternehmen stellen und dabei daran erinnern, dass sich Staatspräsident Tayyip Erdogan neulich vor einem Verein für Außenhandel damit rühmte, dass die Regierung den Ausnahmezustand dazu nutze, Streiks und Arbeitsniederlegungen zu unterbinden, obwohl gemäß der türkischen Verfassung Notstandsdekrete nur im Zusammenhang mit jenen Dingen verkündet werden dürfen, die zur Ausrufung des Ausnahmezustandes geführt haben. Gerne würde man von der deutschen Wirtschaft wissen, ob sie diese Erklärung des türkischen Staatspräsidenten als einladend oder als abschreckend empfindet und was die Bundesregierung dazu sagt. Selbstverständlich müsste man sich auch der Kritik der türkischen Regierung an Deutschland annehmen. So könnte man recherchieren, was es mit den Unterlagen von Terrorverdächtigen auf sich hat, welche die türkische Seite den deutschen Behörden übergeben haben will. Man könnte versuchen, in Erfahrung zu bringen, wer genau diese Leute sind, deren Auslieferung die türkische Regierung fordert. Dabei könnte man versuchen herauszufinden, ob der Vorwurf stimmt, dass Zekeriya Öz und andere frühere Staatsanwälte in Deutschland Unterschlupf gefunden haben, und zwar nicht im Rahmen des regulären Asylverfahrens, sondern im Zuge einer nachrichtendienstlichen Operation. Wenn sich dieser Vorwurf erhärten ließe, müsste man die Bundesregierung fragen, was sie sich davon verspricht, diesen Leuten, also ausgewiesenen Kadern der Gülen-Organisation, zu helfen. Schließlich haben sie einst im Einvernehmen mit der AKP-Regierung das Militär und die Justiz von säkulären Regierungsgegnern gesäubert und entscheidende Vorarbeit für den blutigen Putschversuch vom 15. Juli vergangenen Jahres geleistet. Man müsste die Anklageschriften gegen die Beteiligten des Putschversuches betrachten und würde dabei feststellen, dass türkische Anklagebehörden auch heute noch nicht in jedem Falle politisch motivierte Produkte von Paranoia und Halluzinationen vorlegen, sondern zuweilen seriöse und stichhaltige Anklageschriften zu formulieren imstande sind. Man müsste darlegen, warum es inzwischen als erwiesen betrachtet werden kann, dass die Gülen-Organisation für den Putschversuch maßgeblich verantwortlich war, ohne dabei jeden zivilen Gülen-Anhänger zum Putschisten zu erklären. Man müsste darstellen, welche Punkte im Zusammenhang mit dem Putschversuch weiterhin ungeklärt sind und aufzeigen, wie die Staatsführung eine Aufklärung dieser Frage zu unterbinden versucht. Warum etwa jene Staatsanwälte, welche die Anklageschriften im Gülenistenhaus-Verfahren erarbeitet haben, von dieser Aufgabe entbunden wurden. Man müsste die Frage aufwerfen, warum die türkische Staatsführung mit ihrem rigorosen Vorgehen gegen sämtliche Kritiker und den Inflationären, wie oft lächerlichen Gülen-Vorwürfen, selber ihr berechtigtes Ansinnen unterläuft, alle Welt von der Gefährlichkeit der Gülen-Organisation und deren Verantwortung für den blutigen Umsturzversuch zu überzeugen. Beantworten müsste man die Frage, ob es Blödheit Blindheit oder andere Gründe sind, die sie zu diesem Handeln veranlassen. Und nicht alles könnte man am Schreibtisch oder am nächstbesten Café erledigen. So könnte man nach Ankara fahren, um von dem Menschenrechtsdenkmal zu erzählen, wo der Grundschullehrer Semih Özakça und die Erziehungswissenschaftlerin Nuriye Gülmen bis zu ihrer Verhaftung mit einem Hungerstreik gegen ihre Entlassung aus dem Staatsdienst protestiert haben. Vom anhaltend brutalen Vorgehen der Polizei gegen ihre Unterstützer. Von der Symbolkraft eines Menschenrechtsdenkmals hinter Polizeigittern. Man könnte nach Diyarbakır fahren, um zu berichten, wie nach dem von der PKK angezettelten Häuserkrieg die historische Altstadt plattgewalzt wird und warum die angestammten Bewohner eine Vertreibung fürchten. Ins wunderbare Dersim, um über den Mord am Lehrer Necmettin Yilmaz zu schreiben, der sehr wahrscheinlich von der PKK ermordet wurde und von den Protesten gegen diesen Mord. Nach Izmir, der Hochburg des säkulären Lebensstils, um zu erzählen, wie viele gut ausgebildete junge Türkinnen und Türken jede Hoffnung verloren haben und nach Wegen suchen, das Land zu verlassen, und von anderen, die bleiben und kämpfen wollen. Und ganz gewiss müsste man diese Woche zurück nach Istanbul kommen, um den Prozessauftakt gegen 17 Mitarbeiter der Tageszeitung Cumhuriyet zu verfolgen, um zu sehen, wie Menschen, die nicht erst seit gestern mit publizistischen Mitteln gegen die Gülen-Organisation kämpfen, der Unterstützung dieser Organisation bezichtigt werden, auf Grundlage einer bizarren Anklageschrift, die maßgeblich von einem Staatsanwalt erstellt wurde, der selbst der Mitgliedschaft eben dieser Organisation angeklagt wird. Kurz, als Journalist könnte ich mir in diesen Tagen keine interessantere und als Bürger dieses Landes keine sinnvollere Aufgabe vorstellen als diese. Ich sag's ja, Türkei-Korrespondent müsste man sein. Journalismus ist schließlich kein Verbrechen.
Ich möchte in Richtung Deutschland meinen tiefen Dank aussprechen. Ich bin allen dankbar, die sich in welcher Form und Funktion auch immer für mich und meine eingesperrten türkischen Kollegen einsetzen. Den Künstlerinnen und Künstlern, die neulich am Brandenburger Tor aufgetreten sind, und allen, die an der Organisation dieses Konzerts mitgewirkt haben. Den Free-Dennis-Läufern des Berlin-Marathons, allen, die Lesungen mit meinen Texten veranstalten und allen, die dort lesen. Meiner Schwester Ilkay, beste Schwester, wo gibt. Meinen Eltern. Auch dem ganzen Freundeskreis Free Dennis, der so großartig ist, dass ich ihm auf der Stelle beitreten möchte. Meiner Zeitung, die Welt, und meinem Verlag, dem Axel Springer Verlag, die mich in den vergangenen 100 Tagen in jeder erdenklichen Weise unterstützt haben. Meinen Ex-Kolleginnen und Ex-Kollegen von der Taz und der Jungle World, sowie den Kollegen aus anderen Redaktionen, die mich nicht vergessen haben. Doch mein allergrößter Dank gilt Dilek, meiner Dilek. Wir haben, Sie werden es vielleicht gelesen haben, im Gefängnis geheiratet, das mit Abstand wichtigste Ereignis der vergangenen 100 Tage meines Lebens. Ein unvergessliches Ereignis, bei dem ich nur eines vermisst habe, die, ich glaube auch in Deutschland, nur bei kirchlichen Trauungen übliche Formel, in guten wie in schlechten Tagen. Nur zu gerne hätte ich erwidert, na, siehst du doch. Denn ohne meine Frau hätte ich das alles gewiss nicht so leicht überstanden. Und ich weiß, eines Tages wird sich dieses verfluchte Gefängnistor öffnen. Und da draußen wird, nein, nicht das Papamobil, ganz sicher aber Dilek warten, um mich an der Hand zu nehmen. Und an jedem Abend, wenn sich der Himmel über dem Drahtzaun rosa einfärbt und die Wärter kommen, um meine Hoftür abzuschließen, weiß ich, dass dieser Moment wieder um einen Tag näher gerückt ist.
Hallo, ja, ich bin Gillette, Eichel für Taz und so. Und ich will heute mal eine Sache sagen. Free Dennis, lang, Hashtag Free Dennis, hol ihn mal langsam raus. Ich schwöre auf alles, es geht mir so auf den Sack. Was, warum holt ihr ihn nicht raus? Was soll das? Steig mal her, nimm mal dein Eier in die Hand, geh mal noch rüber und hol ihn mal endlich raus. Verstehst du, was ich meine? Ganz ehrlich, und noch eine Sache will ich euch sagen. Es nützt überhaupt gar nichts, Erdogan den ganzen Tag zu beschimpfen und den ganzen Tag einen ZDF-Neo-Bericht zu machen über ihn, wie scheiße er ist. Was soll das? Ganz ehrlich, so kriegst du ihn überhaupt nicht raus. Bei uns läuft nicht so. Nach 60 Jahren, wir müssen euch allemals immer noch erklären, dass wir Kanaken nicht so funktionieren. Du kannst uns nicht beschimpfen und einen Anti-Bericht machen und dann du kriegst von uns alles. Nein, du musst nett sein zu uns. Du musst uns deinen Kopf in unsere Arsch packen. Dann du kriegst irgendwas von uns. Es ist so. Normal. Verstehst du, was ich meine? Hol mal Dennis jetzt raus. Ich hab ihn vermisst, Lang. Wir vermissen ihn alle. Wir brauchen ihn hier. Wer macht hier Stress? Überhaupt niemand. Verstehst du, was ich meine? Wir brauchen Dennis zurück. Es reicht langsam. Ganz ehrlich, deshalb, wir wollen Dennis zurückhaben, außerdem was für eine Spionage. Hör mal auf, Born Identity zu gucken, okay? Ihr guckt zu viel von diesen Teilen, Teil 8 bis 100. Es reicht langsam, er ist kein Spion. Ich kenne Dennis, er ist ein Abiturkanacke, okay? Ganz ehrlich, ich schwöre, sowas regt mich so übertrieben auf. Es ist so eine Story, Story of your life. Verstehst du, was soll das? Es ist nicht Nelson Mandela, es geht nicht um Afrika. Free Dennis! Ich schwöre, ich sage so lange, bis er draußen ist. Ich nerve euch zu Tode. Hatte Free Dennis! Ja. Free Dennis.
Danke an Kino, danke.